Ja, schön euch alle zu sehen. Zuallererst, also ich bin heute Morgen hierher gefahren und wir haben ein Lied gehört, tatsächlich, wie man es macht, das Radio anmachen, gell? Und dann kommt da dieses Lied, ist da jemand da oben? Und ich habe mir gedacht, ja, hey, cool, dass Leute noch irgendwie danach fragen, ob da jemand da oben ist. Und letztendlich möchte ich jetzt gar nicht so groß dieses Lied vertiefen, aber ich möchte uns tatsächlich mal vielleicht vor Augen führen, was da oben so ist, und vielleicht hilft es auch einem so zu überlegen, wer da oben ist, wenn man das alles mal so sieht. Ich habe ein Filmchen mitgebracht, das darfst du gerne jetzt abspielen gleich. Ja, ich weiß nicht, was du gedacht hast, wie du das wahrgenommen hast. Irgendwann hat man gemerkt, die Erde ist ganz, ganz klein und es gibt einen riesengroßen Makrokosmos. Andersrum aber auch, wenn man sich den Menschen ja anschaut und die Biologie und so, dann gibt es einen riesengroßen Mikrokosmos auch noch. Und ich finde es so faszinierend und ich denke irgendwie so, ja, das ist unglaublich. Und für mich gibt es da nur eine Sache, an die ich da denken kann, nämlich an ein Schöpfer, der das alles gemacht hat und der sich da irgendwas ausgedacht hat, der das alles so in die Wege geleitet hat, weil es mir einfach unglaublich schwer vorstellen kann, dass diese Massen sich irgendwie ja so selbst entwickelt haben. Und meine Frage, um die ich heute mich drehen möchte und um die es heute geht, ist: Wer ist der, an den wir glauben? Zunächst mal, ich bin mit Jugendlichen immer wieder in der Stadt gewesen. Wir haben mit Menschen über den Glauben gesprochen und ich habe mir so überlegt, was kann man die Leute so fragen? Und mir ist eine Frage eingefallen: Ja, würden Sie es von sich behaupten, würden Sie von sich sagen, Sie kennen Gott? Und das war dann so die Frage, mit der ich ein Gespräch begonnen habe. Und eigentlich hat es die Leute immer richtig irritiert, weil jeder irgendwie gedacht hat, ja, nee, Gott, kann man den kennen? Und das, worauf ich hinaus wollte, war tatsächlich, dass ich überzeugt bin, dass wir das auch später sehen werden, dass Gott jemand ist, der persönlich ist und den man kennenlernen kann. Aber ich habe auch immer geantwortet irgendwo so, ja, ich kenne Gott. Und heute, wenn ich zumindest darüber nachdenke, dann stelle ich fest, vieles, was ich so gedacht habe, gemeint habe zu kennen, das kenne ich dann doch vielleicht nicht so gut. Und das ist vielleicht wie in so einer Beziehung. Ich weiß nicht, diejenigen, die einen Partner haben oder verheiratet sind, am Anfang, da lernt man sich kennen und dann schreibt man irgendwelche Nachrichten miteinander. Und wenn man das irgendwann Jahre später durchliest, das ist ja jetzt das Gute an WhatsApp, da kannst du immer ganz zurückgehen an deine erste Nachricht. Und dann merkst du so, boah, damals habe ich die Person eigentlich gar nicht wirklich gekannt. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott, dass wir in einem Kennenlernprozess sind und dass wir vielleicht aber ein Bild von Gott haben. Und ich möchte mal so sagen, es könnte sein, dass du irgendwie denkst, okay, dieses Bild ist vollständig, ich kenne Gott und dass es für dich damit abgeschlossen ist. Jesus sagt mal: Es ist der Vater, der mich ehrt. Ihr behauptet, er ist unser Gott, aber ihr kennt ihn ja nicht einmal. Ich dagegen kenne ihn. Also ich finde, es ist eine ziemlich krasse Aussage in Johannes 8, Vers 54 und 55. Jesus sagt, und das sagt er nicht zu irgendjemand, sondern zu den Theologen, zu den Predigern der damaligen Zeit. Das waren die Leute, die den anderen beigebracht haben, wie man so den Glauben lebt und so. Von denen, da hat man immer gedacht, da kann man sich was abschneiden. Die wissen, wie dieser Gott tickt. Und Jesus sagt über diese Leute: Ihr kennt ihn nicht. Ihr kennt Gott gar nicht. Und ich habe mir gedacht, was ist da los? Das sind absolute Vorbilder gewesen. An denen hat man doch irgendwie gesehen, ja, was Gott möchte und so. Und ich habe festgestellt, tatsächlich, es ist möglich, Gott zu dienen, ohne ihn wirklich zu kennen und ohne ihn besser kennenzulernen. Man kann Gottes Gebote halten, ohne Gott zu kennen. Man kann eine Vorstellung von ihm haben, aber die Vorstellung entspricht eigentlich gar nicht dem, wer er wirklich ist. Und ich wünsche mir heute mit meiner Predigt irgendwo zu erreichen, dass wir zumindest mal, dass dieses Bild, was wir von Gott haben, vielleicht ein bisschen größer wird und dass wir ein bisschen mehr davon sehen, wer dieser Gott ist, was seine Wesenszüge sind. Und ich glaube, das ist für all diejenigen wichtig, die irgendwie sagen, ja, ich möchte so mit Gott zu tun haben, ich möchte ihm dienen, weil wie wollen wir wissen, was ihm gefällt, wenn wir ihn nicht wirklich kennen? Wie wollen wir wissen, wie wollen wir die richtigen Ziele anstreben? Wie wollen wir wirklich mit ihm unterwegs sein, ohne ein besseres, ein klareres Bild von ihm zu haben? Und ich glaube, da wird es vieles geben, was wir nicht verstehen und vieles geben, wo wir auch mit meiner Predigt leider nicht wirklich weiterkommen. Aber das Coole ist, wenn wir was von Gott kennenlernen, dann verändert sich meistens was. Wir sehen das zum Beispiel bei Hiob. Hiob ist ein Mensch, der richtig, richtig viel Leid durchgemacht hat. Und bei ihm ging es so richtig, ja, bergab. Und er hat dann immer zu den Freunden und zu all den Leuten hat er gesagt, hey, ich habe eigentlich nichts getan und ich weiß nicht, wieso das alles so ist. Und er hat sich irgendwo aufgeregt und war aufgebracht. Und zu dem allen, dass es ihm so richtig, richtig schlecht ging und er krank war, dachte er irgendwie, ja, und dieser Gott, er muss schuld sein, ja, er macht das alles, er ist dafür verantwortlich. Und dann bekommt er diese Gelegenheit, dass Gott ihm sich irgendwie zeigt in einer gewissen Art. Und was passiert? Auf einmal sagt er, ich verwerfe mein Geschwätz und bereue das, was ich gesagt habe. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir Gott kennenlernen, dann merken wir auf einmal vielleicht, dass das eine oder andere, was ich so behauptet habe und was ich so gedacht habe, ist irgendwie viel zu klein gewesen. Ist irgendwie nichts gegen diesen Gott. Ja, und ich habe so 4 bis 5 Wesenszüge Gottes. Und das Erste, was ich so festgestellt habe, ist, dass Gott ein sich verhüllender Gott ist. Genau. Mir hat mal eine Person gesagt, so auch ein bisschen spöttisch, hey, das ist ja nett, dass du die ganze Zeit irgendwelchen Leuten von Jesus dass Leute einfach, die Jesus mit Jesus leben, dass sie immer sagen, ja, wir haben irgendwie Gottes Reden gehört und wir haben dies und jenes getan. Wenn ihr denn wirklich mit Gott reden könnt, warum fragt ihr ihn dann nicht irgendwelche komplizierten, schweren Fragen, die er dann auch beantwortet, hoffentlich? Und ich habe so erstmal gar nicht geantwortet, weil ich auch gedacht habe, das bringt gar nichts. Aber jeder von uns wird wahrscheinlich gemerkt haben im Laufe seines Lebens, Kommunikation mit Gott läuft nicht so, wie es uns gefällt. Also zumindest bei mir. Ich habe Gottes Stimme jetzt auch nie so als laute Stimme gehört. Also ich kenne andere, die das haben, ja. Und trotzdem, auch da, es ist nie so, dass wir in diesem Gespräch mit Gott wie mit so einem menschlichen Gesprächspartner sind. Das Problem ist, und das Problem haben wir ja irgendwie, wir sehen Gott nicht. Und das ist eine Herausforderung, weil wir uns denken, das wäre doch so viel einfacher. Gott, wenn du dich zeigen würdest, dann wäre alles klar, dann wäre alles einfach. Und mir ist aufgefallen, Jesus hatte Brüder und diese Brüder haben ihm was ganz Ähnliches gefragt. Die haben nämlich gesagt, wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Also falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. Und dann kommt ein Kommentar vom Schreiber, denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Jesus erwiderte, für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, aber euch ist jede Zeit recht. Und ich habe so festgestellt, ja, ich habe mich das oft gefragt, warum kommt nicht Gott und kommt mit so einem Riesenzeichen irgendwie im Himmel, wo alle merken und verstehen, der Buddhismus hat nicht recht und der Hinduismus hat nicht recht und dies und jenes und alle haben nicht recht. Und die Wahrheit ist Punkt, 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 ja. Und letztendlich gibt es da wahrscheinlich auch nicht diese zufriedenstellende Antwort. Für mich ist irgendwie klar geworden, auch mit diesem Text. Jesus, er wünscht sich ein Vertrauen an etwas, was man vielleicht nicht immer so einfach definieren und was man nicht immer so einfach sehen kann. Jesus, er spricht davon, dass er Zeitpunkte gesetzt hat, wo er sich zeigt. und die für ihn die richtigen sind. Und für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, sagt Jesus. Aber wenn wir jetzt zurückdenken, dann oder in der Geschichte zurückschauen, dann sehen wir, die Historiker sind sich ziemlich einig, dass es Jesus gegeben hat. Viele sind sich ziemlich einig, dass er gestorben ist. Und letztendlich all diese Berichte, die wir haben, die beschreiben Jesus nur als Hammer, Wundertäter, großartigen Typen. Und das ist alles, was wir haben letztendlich. Und das alles zeigt uns seine Größe. Und ich glaube, dass Gott es auch immer wieder tut. Aber vielleicht denkst du dir ja, warum tut er das nicht so jeden Tag? Warum zeigt er sich nicht mir jetzt so persönlich? Und dazu müssen wir natürlich in der Bibel ganz an den Anfang gehen und wir werden feststellen, da gab es zwei Menschen, denen hat Gott sich gezeigt. Aber die beiden wollten sich nicht an seine Regeln halten und dann schickte er sie, heißt es in Genesis 3,23, aus dem Garten fort. Also das Problem ist nicht, dass Gott irgendwie gesagt hat, ja, ich will euch nicht haben, sondern der Mensch hat sich im Grunde selber vorher schon distanziert. Er hat sich auch vor Gott versteckt. Der Mensch wollte nicht mit diesem Gott zu tun haben. Und ich stelle immer wieder fest, dass Menschen ganz froh sind, wenn es diesen Gott nicht gibt. Es gibt, also mein Klassenkamerad hat erzählt, wie er mit Atheisten spricht und dann sagt er, ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wenn es Gott geben würde, würdest du dann an ihn glauben? Und dann kommt manchmal die Antwort, nein, auf keinen Fall. Und da merke ich, da ist eine grundsätzliche Abneigung da, egal ob es diesen Gott gibt und nicht, oder nicht. Und diese Abneigung, die haben wir vielleicht auch schon sehr, sehr, sehr lange in unserer Menschheit drin, nämlich seit dieser ersten Abneigung, dass der Mensch gesagt hat, ich gehe meine eigenen Wege. Und deswegen ist etwas zerstört, nämlich diese Beziehung zwischen uns und Gott. Und da ist eine Störung drin. Wir sind eigentlich ein Störfaktor in der Nähe Gottes. Deswegen sagt Gott auch einmal, du kannst es nicht ertragen, also sagt er zu Mose, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also, und da ist die Bibel ganz klar, dass niemand Gott gesehen hat, weil offensichtlich Gott so anders ist, dass wir absolut gar nicht da reinpassen. Wir passen nicht zu ihm und deswegen verhüllt er sich vor uns und zeigt sich uns nicht in dieser Größe und in dieser Dimension. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich selber gab es so eine Zeit, wo ich gedacht habe, jetzt Gott, es wird Zeit, dass du dich endlich mal wieder zeigst. Ich habe auch hier in der Gemeinde Gott gedient, habe alles Mögliche gemacht, habe auch gepredigt und hatte einfach das Gefühl, Gott ist irgendwie so gar nicht da. Und ich habe oft gebetet und gesagt, Gott, komm, sprich mit mir und dies und jenes, habe ihn auch herausgefordert. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, okay, Gott, ich mache das jetzt so, ich lobe dich einfach trotzdem, ich bete dich einfach trotzdem an, auch wenn ich dich nicht verstehe, wenn ich dich nicht sehe, wenn ich nichts von dir mitkriege. Und das war dann mein Entschluss. Und ein paar Monate sind noch vergangen, wo ich irgendwie gedacht habe, Gott, der ist gar nicht an mir interessiert. Und auf einmal, ich muss eine Andacht vorbereiten. Und dann tatsächlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe da so eine Geschichte, Jesus ist das Brot des Lebens. Und auf einmal, mir schickt jemand einen Vers, wo genau das drin steht. Und so eine Übereinstimmung. Und ich merke auf einmal, ja, Gott ist da und er hilft mir, er unterstützt mich. Aber ganz oft stehen wir vielleicht da und denken uns, ja Gott, du müsstest doch erstmal. Und wenn wir das denken, da hat die Bibel eine klare Antwort, nämlich, dass Gott sich nicht unseren Anforderungen unterstellt. Und das passt uns natürlich nicht, aber wer wäre auch Gott, wenn er sich unserem Willen unterstellen würde? Wer wäre er dann? Deswegen ist mein Tipp und mein Rat im Umgang mit diesem sich verhüllenden Gott, warte nicht, bis er deine Vorbedingungen erfüllt, weil du ihm keine Bedingungen stellen kannst. Er hat dich geschaffen, nicht du ihn. Und andererseits denken wir uns vielleicht so, warum ist Gott denn so penibel? Warum hat er denn so ein Problem mit Sünde? Und wir sehen, dass es da gar nicht so sehr darum geht, dass Gott irgendwie verletzt ist, in dem Sinne, dass er sich so, ja, dass er so verletzlich ist und so kleinlich ist. Hiob 35, 6, Vers 6 und 7 steht: Wenn du sündigst, was kannst du ihm antun? Werden zahlreich deine Verbrechen, was kannst du ihm zufügen? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Also Gott ist gar nicht der das alles nötig hat und der uns unbedingt bräuchte. Und trotzdem, wir Menschen, wir passen nicht zu Gott. Und Gott sagt, ich muss mich da gar nicht von dir verletzen lassen in dem Sinne. Und trotzdem sagt er, ich will nicht als heiliger und lebendiger Gott in meiner Liebe mit einem Zustand von Lieblosigkeit mich zusammentun in dieser Art und Weise. Und vielleicht denkst du so, ja, aber wenn Gott so ist, warum ist er dann wirklich interessiert an uns, wenn er sich denn nicht so zeigt? Und für mich ist klar geworden, dass die Bibel hier genau irgendwie dann doch einen Kontrast zeigt, nämlich einen zweiten Wesens zu Gottes. Er ist der sich nahende Gott. Ja. Indem, dass er einerseits verborgen bleibt, zeigt er sich trotzdem auf seine Art und er startet eine Weltraummission und er durchbricht die göttliche Sphäre und er taucht ein in eine kleine Eizelle und befruchtet diese. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber offensichtlich hat er Interesse, in diese Welt hineinzukommen und in dieser Welt was zu tun. Und das Christentum ist die einzige Religion, wo wir wirklich das Ausmaß Gottes in einer Person sehen können. Und es ist in Jesus, der gekommen ist. Deswegen feiern wir Weihnachten. Gott ist derjenige, der auf uns zugeht, der den Schritt auf uns zugeht. Und das finde ich so krass, er macht sich verletzbar. Gott, er hätte sagen können, mir ist das alles egal. Es interessiert mich ja eh nicht. Ich kann auch einfach diese Menschheit nehmen und mit meiner einen Hand in Luft auflösen. Aber er wählt einen anderen Weg. Er sagt, mir ist es nicht egal. Mir sind die Menschen nicht egal. Und wenn wir Jesus anschauen, dann merken wir, er weint um die Menschen. Johannes 11, Vers 35. Er lässt Menschen so nah an sich ran, dass er diesen Schmerz spüren muss, dass sie alle weglaufen. Und er lebt mit Gefahren, die wir auch kennen, mit Dingen, mit Versuchungen und Herausforderungen. Ein Freund von Jesus, der stirbt und Jesus, er ist dieser Trauer ausgesetzt. Ich rede immer wieder gern mit einem Muslim, der auch ein Freund von mir ist, und wir haben uns dann so unterhalten über Gott und er hat gesagt, ja, hey, ganz ehrlich, so ein großer Unterschied ist doch da gar nicht. Mein Gott, der kann auch vergeben, sogar ohne Kreuz. Ja. Und ich habe ihm ein bisschen was erklären können und eine Sache hat er dann auch verstanden, nämlich mein Gott, nämlich der Gott des Christentums, ist ein Gott, der alles durchgemacht hat, was ich selber durchmache. Und das, finde ich, ist ein Riesenunterschied. Ein Gott, der tatsächlich was vom Menschsein versteht, weil er nicht nur abseits ist, sondern weil er tatsächlich ein sich nahender Gott ist, der so krass in unsere Nähe kommt, dass wir eigentlich denken, das passt doch gar nicht. Wie kann Gott das machen? Das ist unglaublich. Und die Bibel schreibt uns eben, Christus hat gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Jesus hat es nicht zum Spaß gemacht, sondern er ist der sich nahende Gott, der dir immer nah sein will, der sagt, ich will mich um dein Problem kümmern, ich will echte Gerechtigkeit schaffen, indem ich selber auf diese Welt komme und für euch Menschen mein Leben gebe. Und die dritte Sache, die Gott so beschreibt, ist ein Gott, der sich verständlich macht. Und Ich habe mal gerade zu dem Thema, wie führt uns eigentlich Gott, so eine Andacht bei unseren Teenies gemacht und ich habe das folgendermaßen gemacht, nämlich die durften, jeder hat einen Lego-Bausatz bekommen und dann gab es immer eine Person, die hatte die Augen verbunden, die musste das aufbauen und die andere Person, die hatte die Anleitung und die hatte die Bauteile und die hat immer quasi das nächste Bauteil gegeben. Und ich glaube, das ist das, was wir auf unser Leben übertragen können. Wir haben keine Ahnung, was aus unserem Leben wird. Du kannst nicht sagen, ob du morgen noch lebst. Du kannst nicht sagen, ob du morgen noch den Job hast, den du hast. Du kannst so vieles nicht sagen. Und wir stehen tatsächlich da und sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, blind, zumindest für unsere Zukunft. Und Gott will jetzt derjenige sein, der uns das richtige Bauteil in die Hand gibt. Und der uns sagt, wo wir es hinsetzen sollen. Und das ist eben das Komplizierte in einem Leben mit Gott. Weil du immer dich fragst, ja, aber ist es so richtig? Kann ich das so machen? Soll ich das so machen? Und das ist das, was Gott uns aber zutraut. Es ist nämlich ein Vertrauensabenteuer. Und die Teenies haben das Spiel richtig gefeiert. Die haben es voll gern gemacht. Dann wollte es jeder auch noch mal ausprobieren, weil es einfach Spaß macht, irgendwie dann doch hinzuhören und zu merken, ja cool, da kann ich das hinsetzen. Und am Ende durften sie natürlich dann ihre Augen öffnen, sie haben das ganze Bild gesehen, sie haben dieses Lego-Boot oder was auch immer sie da gebaut haben, durften sie dann anschauen. Und ja, Gott, er macht sich verständlich, so weit, wie wir es eben brauchen. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, eine Jahreslosung, da hieß es, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und da merken wir schon, Gott, er stellt sich mit menschlichen Bildern vor. Ja? In dem Fall mit dem Bild einer Mutter. In anderen Fällen nimmt er das Bild eines Vaters, das mich auch immer wieder tief beeindruckt. Und Gott, er benutzt menschliche Attribute, menschliche Eigenschaften, wie wenn er sie selber hätte. Und tatsächlich steht dann auch sowas in der Bibel wie Gott reute etwas, Gott bereute etwas. Und wir fragen uns dann, wieso? Gott, das passt doch nicht zu dir, du musst doch nichts bereuen. Und es ist tatsächlich schwierig, was damit gemeint ist. Wir hatten das letzte Woche erst im Unterricht, haben wir uns da lange auch mit dem Lehrer auseinandergesetzt. Und wir haben festgestellt, offensichtlich gibt es da eine Bereitwilligkeit Gottes, auf das Sinnen und Trachten des Menschen einzugehen. Also obwohl er es nicht nötig hat und obwohl unsere Bedingungen eigentlich nichts wert sind, ist es doch immer wieder so, dass er auf uns eingeht. Und ein Beispiel ist eine Person, die heißt David Wilkerson. Ich weiß nicht, ob du diesen Mann kennst. Das war ein Prediger auch in einer Gemeinde und er war so nach Pfingsten, hat er irgendwie gedacht, ja damals, da ist in der Bibel so viel passiert, aber bei mir passiert irgendwie nichts so im Leben. Gott tut auch nichts Besonderes. Und er hat dann festgestellt, dass er doch ganz schön viel am Fernsehen sitzt und hat dann sich so überlegt, was wäre, wenn ich diese Zeit im Gebet zubringen würde? Was würde geschehen, wenn ich Abend für Abend 2 Stunden beten würde? Und dann war so sein Gedanke, hey, ersetz doch den Fernseher durch Gebet und sieh, was geschieht. Aber er hat es dann so gemacht, er wollte dann doch irgendwie, dass Gott, wenn er das denn wirklich will, ihm diesen Fernseher wegnimmt. Und zwar hat er dann gesagt, okay, ich mache eine Zeitungsannonce. Sobald diese Zeitung rauskommt, da stelle ich meine Stoppuhr auf eine halbe Stunde. Und wenn in dieser halben Stunde niemand bei mir anruft, dann kann ich den Fernseher behalten. So, die Minuten verstreichen und es ist kurz vor der letzten Minute und er ist eigentlich schon bereit, zu seiner Frau zu gehen und zu sagen, siehst du, offensichtlich ist es Gott nicht so wichtig. Und er, die 29. Minute tatsächlich, da klingelt das Telefon und jemand ruft an und jemand will seinen Fernseher haben. Und was ist aus diesem Typen geworden? Er hat diese Zeit mit Gott genutzt und er hat mit Gott geredet. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, zu Drogenabhängigen zu gehen, dort mit denen zu zu arbeiten und sie haben eine Arbeit gegründet, das heißt Teen Challenge. Davon gibt es heute 400 Einrichtungen in der ganzen Welt, was eine Rehabilitationshilfe für Jugendliche ist, die drogenabhängig sind oder alkoholabhängig sind. Bandenmitglieder und Prostituierte gibt es auch in Deutschland. Und ich finde es so unglaublich, wie Gott tatsächlich auf uns Menschen eingeht, auch wenn wir vielleicht manchmal ein schräges, ein falsches Bild von ihm haben, ein kleines Bild von ihm haben. Er ist nicht derjenige, der dieses Bild zerstampfen will, sondern er möchte es gerne erweitern. Gott ist ein Gott, der sich verständlich macht. Ja, und das bedeutet natürlich auch für uns, dass wenn Gott sich verständlich macht, dass wir darauf reagieren müssen, dass es nicht egal ist. Jakobus 1, Vers 22 sagt, legt deshalb jede Gemeinheit und alle Bosheit von euch ab, nehmt das Wort, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf. Denn das hat die Macht, euch zu retten. Die Frage ist wirklich, wie reagieren wir auf das alles, was wir so wissen? Ich habe mit einer Arbeitskollegin gearbeitet, aber auch viel mich über den Glauben unterhalten. Das war im Sommer jetzt in meinem Ferienjob. Und sie hat dann so gemeint, ja, du weißt so unglaublich vieles. Und boah, das ist ja so faszinierend, was ich da alles erzählen kann über den Glauben. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, weißt du, eigentlich ist das gerade alles Information. Das hat aber nichts damit zu tun, das ist noch eine zweite Sache, ob man wirklich die Schritte geht und das alles anwendet. Und ich habe dann gesagt, und an dem Punkt stehen wir ungefähr an der gleichen Stelle, nämlich wir sind herausgefordert, einfach Jesus nachzufolgen. Und das ist nichts, wo ich, sage ich jetzt mal, die sehr, sehr viel besseren Möglichkeiten habe, sondern das ist etwas, wo wir einfach den nächsten Schritt gehen können. Ja, der vierte Wesenszug Gottes, der uns wahrscheinlich am meisten herausfordert, ist das, dass es der Gott ist, den wir nicht verstehen. Da gibt es verschiedene Stellen, ich möchte mal eine anführen, 2. Mose 12. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Eingeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Ja, ist auch nicht die einzige Stelle. Ich glaube aber, ich brauche die anderen gar nicht vorlesen, weil wir irgendwie merken, Gott ist tatsächlich irgendwie manchmal ziemlich radikal in dem Sinne, wie er Menschen behandelt und dass er Menschen auslöscht. Also ich meine, was mir ein bisschen hilft, ist die Tatsache, dass wenn Gott tatsächlich Schöpfer ist und die Menschen gemacht hat, dann darf er ja, so wie du, wenn du irgendwas erfunden hast, darfst du ja mit deiner Erfindung machen, was du willst. Das ist ein gutes Recht. Und trotzdem, es ist natürlich keine Antwort, die uns irgendwie so zufriedenstellt, weil Gott irgendwie dann doch derjenige ist, der scheinbar Sachen macht, die wir auch nicht mit Liebe vereinbaren können. Und ich möchte euch was aus einem Buch vorlesen, was mich ziemlich begeistert, nämlich, das Buch ist ein Fantasy-Roman und der Schreiber, er war Christ und er hat ganz besonders versucht, mit seinen Bildern einfach auch den Glauben ein bisschen zu erklären und deswegen in dieser Geschichte geht es um einen Löwen und dieser Löwe, er soll Gott darstellen. Und ich möchte euch das einfach vorlesen, weil es so ein bisschen vielleicht als Beschreibung von dem helfen kann, wie dieser gute Gott irgendwie doch auch so herausfordernd ist. Genau, und da geht es dann erstmal um ein Mädchen, die, ja, ich lese vor, die heißt Jill. Es wurde immer lauter und früher als erwartet kam sie zu einer Lichtung und sah den Bach, der funkelnd wie Glas, kaum einen Steinwurf entfernt, die Grasfläche durchschritt. Aber obwohl sie jetzt, wo sie das Wasser sah, noch 10-mal durstiger war als zuvor, rannte sie nicht darauf zu, um zu trinken. Sie stand mit weit geöffnetem Mund so regungslos da, als hätte man sie in einen Stein verwandelt. Und dafür hatte sie auch einen guten Grund, denn genau vor ihr am Bach lag der Löwe. Er hatte den Kopf erhoben und seine beiden Vorderpfoten vor sich gelegt, genau wie die Löwen auf dem Trafalgar Square. Jill wusste, dass er sie gesehen hatte, denn seine Augen schauten einen Augenblick lang geradewegs in die ihren und wandten sich dann ab, so als kenne er sie recht gut und hielte nicht sehr viel von ihr. Wenn ich wegrenne, ist er im nächsten Moment hinter mir her, dachte Jill. Und wenn ich weitergehe, renne ich ihm geradewegs in den Rachen. Sowieso hätte sie sich nicht rühren können, selbst wenn sie es versucht hätte. Sie schaffte es auch nicht, die Augen von ihm zu wenden. Sie wusste nicht sicher, wie lange das andauerte, aber es erschien ihr wie Stunden. Und ihr Durst wurde so schlimm, dass es ihr fast schon egal war, ob der Löwe sie fraß, wenn sie nur einen Schluck Wasser bekam. Wenn du durstig bist, darfst du trinken. Das waren die ersten Worte, die sie hörte, seit Eustachius abgestürzt war. Eine Sekunde lang starrte sie hierhin und dorthin und fragte sich, wer da wohl gesprochen haben mochte. Dann sagte die Stimme noch einmal, wenn du durstig bist, komm her und trink. Und jetzt erinnerte sie sich, dass Eustachius ihr gesagt hatte, in dieser anderen Welt könnten die Tiere sprechen. Und da wurde ihr klar, dass es der Löwe sein musste, der da sprach. Außerdem hatte sie diesmal gesehen, dass sich seine Lippen bewegt hatten. Auch war die Stimme nicht wie die eines Menschen. Sie war tiefer, wilder und kraftvoller. Es war so etwas wie eine schwere, goldene Stimme. Zwar nahm sie ihr nicht die Angst, aber die Angst veränderte sich. »Bist du nicht durstig?«, fragte der Löwe. »Ich sterbe vor Durst«, sagte Jill. »Dann trink«, antwortete der Löwe. »Darf ich, kann ich, würde es dir etwas ausmachen, so lange wegzugehen?« Der Löwe beantwortete dies lediglich mit einem Blick und einem sehr tiefen Brummen. Und als Jill seinen regungslosen Körper anschaute, wurde ihr klar, dass sie genauso gut den ganzen Berg hätte bitten können, zu ihrer Bequemlichkeit beiseite zu rücken. Das köstliche Plätschern des Wassers trieb sie fast bis zum Wahnsinn. »Versprichst du mir, nichts zu tun?«, fragte Jill. »Ich verspreche nichts«, entgegnete der Löwe. Jill war inzwischen so durstig, dass sie einen Schritt näher gekommen war, ohne es zu merken. »Frisst du Mädchen?«, fragte sie. »Ich habe Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, Könige und Kaiser, Länder und Städte verschlungen«, sagte der Löwe. Er sagte das nicht so, als wolle er damit angeben, aber auch nicht so, als täte es ihm leid oder als sei er ärgerlich. Er sagte es einfach nur so. »Ich traue mich nicht«, sagte Jill. »Dann wirst du verdursten«, sagte der Löwe. »Oh je!« Jill kam noch einen Schritt näher. »Dann muss ich mich wohl auf den Weg machen und einen anderen Bach suchen.« »Es gibt keinen anderen Bach«, sagte der Löwe. Jill kam nicht auf den Gedanken, die Worte des Löwens anzuzweifeln. Keiner tat das, der sein ernstes Gesicht jemals gesehen hatte. Und so fasste sie plötzlich einen Entschluss. Es war das Schlimmste, was sie jemals hätte tun müssen. Aber sie trat vor zum Bach, kniete sich nieder und begann, mit der Hand Wasser zu schöpfen. Es war das kälteste und erfrischendste Wasser, das sie je gekostet hatte. Man brauchte nicht viel davon zu trinken, denn es löschte sofort den Durst. Ja, später lesen wir dann auch noch, wie diese Geschichte, also wenn man das Buch weiterliest, merkt man, dieses Mädchen hat immer noch Angst, aber die Angst veränderte sich. Das ist das, wie die Geschichte weitergeht. Und ich finde, das stellt so gut dar, dass wir, wenn wir etwas mit Gott zu tun haben wollen und wenn wir etwas von Gott wollen, dann kommen wir nicht daran vorbei, an diesem auch beängstigen Gott, diesem beängstigen Gott entgegenzutreten. Und ich will mal so sagen, wenn dein Gott nicht beängstigend ist, dann weiß ich nicht, ob es der Gott der Bibel ist. Und ich glaube, wir werden nur wirklich satt, wenn wir uns diesem Löwen, diesem Gott in seiner beängstigen Art aussetzen. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir nicht einfach kriegen, was wir wollen, sondern dass wir immer an ihm vorbeigehen müssen, um irgendwas von ihm zu kriegen. Und Gott wird nicht unseren Vorstellungen entsprechen, sondern seinen eigenen. Und letztendlich, ich finde, es ist herausfordernd, vor allem auch dann irgendwie trotzdem, ja, mit dieser schwierigen Frage, ja, aber ist Gott nicht gut, ist Gott nicht Liebe? Und Gott sagt es von sich selber. Er sagt andererseits aber auch, ich erweise meine Güte, wem ich will. Er macht die Dinge irgendwie, wie es ihm gefällt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann ihn einfach nicht verteidigen an der Stelle, weil Gott irgendwo der Gott ist, der die Dinge auf seine Art und Weise machen darf. Und trotzdem, Jesus ist fest davon überzeugt, was er sagt, ist, gut ist nur Gott, sonst niemand. Und ich glaube, vielleicht hilft es uns zu verstehen, offensichtlich, das Beste, was wir Menschen tun, wie moralisch richtig wir auch sind, Jesus, er sagt, unser Maßstab oder unser Gut ist einfach nicht gut genug. Und deswegen sind wir auch nicht wirklich fähig zu beurteilen, wie denn dieser Gott ist. Und ich glaube, wir können tatsächlich auch zweifeln und viele, viele Menschen zweifeln tatsächlich an dieser Frage, ob Gott gut ist. Das ist eigentlich so eine Frage, wo ganz, ganz, ganz vieles zusammenläuft. Aber für mich gibt es einen Grund, eben das tatsächlich zu glauben, nämlich Weihnachten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Was mich so begeistert ist, der christliche Glaube ist nicht nur der Glaube, an dem Gott am besten wegkommt, sondern auch der Glaube, an dem Menschen am besten wegkommen. Wir Menschen, wir bekommen einfach diese Gemeinschaft mit ihm geschenkt. Wir müssen nicht das uns erarbeiten, wir müssen nicht 10 Vater unser beten, wir müssen nicht in 100 Gottesdiensten gewesen sein, sondern wir können heute und hier mit ihm Gemeinschaft haben. Und es braucht nicht mehr, als dass wir Ja sagen. Und es ist, das wirst du nirgendwo anders wirklich so finden. Und gleichzeitig ist auch Gott für mich derjenige, der am besten wegkommt, weil was ist denn das für eine krasse Liebe, dass jemand wirklich sich hingibt, dass er zum Diener wird, dass er Menschen dient, die es eigentlich, die ihn nicht mal mögen. Und das ist das, was wir eben an Weihnachten feiern. Jesus kommt in eine Welt, die ihn nicht gerade diesen königlichen Empfang gibt. Die Sterndeuter haben ja gedacht, Jesus wird bestimmt im Königshaus sein. Ja, das hätte ich auch erwartet. Und tatsächlich nein, er verzichtet darauf. Und das ist die Liebe Jesu, die wir, die finde ich für mich so, so großartig ist. Und zum letzten Schluss, ja, dieser letzte Wesenszug Gottes. Ich glaube, man kann viel informieren. Ich könnte jetzt auch noch viele Eigenschaften Gottes irgendwie so erwähnen. Aber es nützt niemandem, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, meine Mama kocht gut, weil das ist nett für dich, aber damit weißt du eigentlich nicht wirklich viel, sondern erst wenn du das Essen von ihr in den Mund nimmst und schmeckst und durch die, ja, einfach zerkaust und dann weißt du, wie es wirklich schmeckt und dann spürst du es und dann erlebst du es. Und das ist das, wenn wir mit Gott zu tun haben, dann reicht uns nicht Information, sondern müssen wir tatsächlich irgendwie selber, sage ich jetzt mal, diese Möglichkeit wahrnehmen, einfach mit ihm zu reden und auf ihn zuzugehen. Und ich hoffe, dass für dich diese Predigt vielleicht geholfen hat, so zu sagen, ja, ich mache mir bewusst mein Gebet, es geht an diesen unglaublich großen Gott, den ich vielleicht nicht verstehe, aber der dennoch da ist und der es hört.